Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie gut sind Sie denn so versichert? Ihr Hausrat, Ihre Haftpflicht, Ihr Leben? Solche Versicherungsfragen, die passen eigentlich gar nicht in diese Büchersendung. Heute aber doch, denn wir reden gleich über den Roman Lebensversicherung von Katrin Bach und über den Zusammenhang von Angst und Versicherung. Der Roman Lebensversicherung von Katrin Bach ist jetzt unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Dieser Roman beginnt mit dem Satz: Ich bin 34 Jahre alt und habe Angst. Und es geht viel um Angst in diesem Roman und um die Versuche, Ängste mit Versicherungen zu beherrschen, zu vertreiben oder wenigstens einzudämmen. Lebensversicherung ist der erste Roman von Katrin Bach. Vorher hat sie zwei Lyrikbände veröffentlicht und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ihr Roman ist eine Familiengeschichte in Versicherung, so hat das der Verlag hinten drauf geschrieben aufs Buch. Also wirklich mit Hausratversicherung und Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung oder eben auch Lebensversicherung, wie es im Titel steht. Mir kommt das ja mutig vor, eine Geschichte anhand von Versicherungen zu erzählen, weil das doch eher als spröde Materie gilt. Wie ist Ihnen denn dieser Mut zugewachsen?
Ich glaube, es kam tatsächlich im Jahr 2020 und durch die Pandemie, in dieser Zeit, in der alle Menschen versucht haben, sich gegen etwas abzusichern, gegen das man sich irgendwie nicht richtig absichern kann. Und da habe ich sozusagen angefangen, ganz viel über Angst nachzudenken und über das Thema Absicherung. Und in dem Zusammenhang kam mir dann eben auch die Versicherung und wie sehr dieses Land auch einfach versucht, sich gegen alles Mögliche abzusichern. Mehr oder weniger vergeblich, vielleicht auch teilweise glückend. Und genau, welche Rolle das irgendwie für dieses Land spielt, aber welche Rolle das auch für ein Individuum spielen kann sozusagen.
Und das Land, das fokussieren Sie hauptsächlich jedenfalls auf ein Dorf in Westdeutschland, so in den 90er Jahren, frühe 2000er Jahre. Können Sie uns ein bisschen skizzieren, was das für eine Welt ist, in der Ihre Protagonistin da groß wird?
Also es ist, wie gesagt, ein kleines Dorf in der, ich habe es schon ziemlich westdeutsch angesiedelt, und es gibt zwei Teile in diesem Dorf. Es gibt praktisch das Neubaugebiet, das ist auch der Teil, in dem die Protagonistin groß wird, und in einem Haus dieses Neubaugebiets gibt es das Versicherungsbüro der Eltern.
Bei Neubaugebiet denke ich gleich an Plattenbauten und sowas, aber das sind bei Ihnen die neuen Einfamilienhäuser,
genau,
die da
also
stehen.
Genau, es sind schöne Einfamilienhäuser mit Gärten dahinter, mit Zäunen, die sind schon abgesperrt, diese Grundstücke, mit Spielgeräten im Garten, mit mindestens einem Auto im Carport oder eben genau auf der Straße, aber schon alles sehr ordentlich. Man muss auch die Straße kehren am Samstag sozusagen. Und es sind alles Einfamilienhäuser. Es gibt, glaube ich, ein Mehrfamilienhaus in diesem Neubaugebiet. Und auf der anderen Seite des Dorfes gibt es sozusagen den alten Teil. Und da wohnen die Eltern eigentlich von denen, die dann später auf die Neubaugebietsseite ziehen und da ihre Häuser bauen, finanziert meistens vom Geld der Eltern. Genau, das ist so dieses Dorf, und in der Mitte gibt es eine Bundesstraße und gleichzeitig auch so einen kleinen Fluss. Es gibt eine Kirche, es gibt Hügel drumherum.
Alles sehr, sehr typisch.
Alles sehr typisch und scheinbar idyllisch sozusagen.
Und da haben Sie jetzt eine Versicherungsdynastie, muss man sagen, angesiedelt. Die Großeltern haben schon mit Versicherungen gehandelt, die Eltern und die Onkel und so weiter. Irgendwie alle in der Familie haben was mit Versicherungen zu tun. Und jetzt diese Zeit, in der das Ganze vor allem spielt, also später geht es auch weiter näher an die Gegenwart heran, aber es sind vor allem eben die 90er Jahre. Und das ist ja eine Zeit, also in Ostdeutschland war das eine sehr angsterfüllte Zeit mit viel Arbeitslosigkeit, vielen Verlusten, vielen Neuorientierungen. Im Westen aber, höre ich jedenfalls immer, war das so eine Zeit, man fühlte sich im großen Maßstab als Sieger der Geschichte, alles schien möglich, die großen Gefahren waren gebannt, Atomkrieg und so weiter. Eigentlich ja eine sehr schlechte Zeit für Versicherer und für Ängste, oder?
Tatsächlich, genau. Also ich muss dazu sagen, ich blicke ja dann sozusagen auch zurück darauf, wo das Geschäft, das Versicherungsgeschäft überhaupt in dieses Dorf kommt. Und das sind tatsächlich die 50er Jahre, das ist die Nachkriegszeit. Aber der Roman, also die Zeit, von der die Protagonistin hauptsächlich erzählt, sind eben diese 90er Jahre. Und tatsächlich erzählt sie ja auch nicht sozusagen die große deutsche Geschichte anhand einer großen Historie, sondern anhand eines kleinen individuellen Schicksals und anhand einer Familie. Und von diesen Familien, man könnte sozusagen eigentlich in jedes Haus in diesem Neubaugebiet blicken und die Tragödien erzählen, die geschehen sind, über die man, also gegen die man sich vielleicht versucht zu versichern. Das heißt, genau, das vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Und ansonsten glaube ich, ich finde es auch schwierig, so viel über die 90er zu erzählen, aber ich glaube, ich finde die so interessant, weil sie so scheinbar idyllisch sind und weil scheinbar alles so gut war. Aber wenn man dann genauer hinguckt, gibt es natürlich erstens die individuellen Tragödien und zweitens aber ja trotzdem auch Dinge, die passiert sind.
Genau, es passiert auch etwas, was so eine Urangst in der Erzählerin schürt. Das wollen wir aber vielleicht nicht verraten, ja, weil das auch so ein Spannungsmoment ist. Aber diese Angst, das ist ja sowas wie der Grundbeat ihres Romans. Und um das auch zu hören, haben wir schon besprochen, dass Sie uns mal einen Absatz vorlesen, gleich von der ersten Seite des Romans.
Ja. Ich habe Angst, seitdem ich 3 bin. Ich habe meine Angst und die Angst meiner Mutter. Ich habe die Angst meines Vaters, die Angst von Oma F und Opa F, die Angst von Oma G und Opa O. Ich habe die Angst unseres Dorfes und die Angst des Neubaugebiets. Ich habe Angst, weil immer was passieren kann.
Ein Abschnitt gleich von der ersten Seite. Und das ist ein Ausschnitt, eigentlich geht es auf der ganzen Seite um verschiedene Formen von Ängsten in dieser Erzählerin. Das hat was von einer Litanei eigentlich, so wie das auf dieser Seite durchgeht, in dieser Aufzählung. In diese Litanei-Form schlägt da die Lyrikerin in Ihnen durch. Wie gesagt, Sie haben vorher 2 Lyrikbände veröffentlicht.
Ich glaube tatsächlich schon. Und ich merke auch immer, wenn ich jetzt das vorlese und ich hatte jetzt ein paar Lesungen, dann macht das immer sehr viel Spaß, das vorzulesen. Zu lesen und damit auch in den Text einzusteigen, wenn man einfach einen Rhythmus, ja schon einen litaneihaften Rhythmus erzeugen kann. Und vielleicht können wir verraten, dass auf der Seite, wenn man umdreht im Buch, geht es litaneihaft weiter, aber dann werden nicht mehr die Ängste aufgezählt, sondern die Versicherung, die Protagonistin hat. Und das ist immer so ein schöner Kontrast in diesem litaneischen Ton, diese Versicherung und die Namen dieser ganzen Versicherungen aufzuzählen.
Ja, manchmal wird es eben ganz faktisch. Ne? Es gibt lauter Seiten mit Listen, zum Beispiel die Liste, wie es in dem Haus aussieht, in dem ich aufgewachsen bin. Dann kommt eine Liste der Räume. Nächste Seite dann einige Fakten über das Neubaugebiet. Dann kommen 8 Fakten über den Dorfteil, in dem das Haus der Eltern steht, mit so passenden Piktogrammen vor den Fakten. Das ist ja recht ungewöhnlich für einen Roman, auch dieses ganz nackt faktische Aufzählen. Warum war das für Sie die richtige Form so?
Also dieses Faktische war irgendwie klar, dass das sein muss, um einfach, ich glaube auch schon angedockt an Versicherungsbroschüren, um das ganz klar auf dem Blick zu haben und mit diesen nackten Fakten sozusagen zu arbeiten. Gleichzeitig, da kommt glaube ich auch wieder das Lyrische durch, reizt es mich mit so wenigen Mitteln wie möglich zu erzählen und praktisch wirklich möglichst viel wegzulassen. Und da sind die Listen natürlich auch super, weil man einfach in dieser Listenform sehr viel weglassen kann. Und gleichzeitig wollte ich aber auch einfach einen Roman so schreiben, dass ich Lust darauf habe und ein bisschen spielerischer vorgehen. Mhm. Und diese Piktogramme sind tatsächlich durch eine Spielerei entstanden und in den Text gekommen. Und man könnte jetzt noch sagen, also es gibt die Großmutter als Figur, die auch kurz vorkommt und die sozusagen ihr Leben dokumentiert in Form so kleiner Kalender. Und das sozusagen, wenn man jetzt das genau nochmal analysieren möchte, dann ist es auch noch ein Versuch oder ein Andenken an diese Großmutterfigur, auch zu versuchen, ein Leben zu dokumentieren in Listen. Genau. Also die Großmutter listet dann zum Beispiel auf, wie viel Geld sie Menschen zur Beerdigung geschenkt hat, damit sozusagen eine Ordnung hergestellt wird, die nicht durchkreuzt wird.
Die Ordnung ist dann auch ein Mittel gegen die Lebensverunsicherung,
auf jeden Fall,
mit der jeder Mensch ja wahrscheinlich zu tun hat.
Ja.
Ihr Roman setzt sich dann zusammen aus diesen vielen kleinen Mosaikstücken, eben aus diesen Listen, aus diesen litaneihaften Abschnitten, aus erzählerischen Abschnitten. Es gibt dann auch immer wieder farblich anders unterlegt in dem Buch ganz sachliche Erklärungen dazu, was Versicherungen, also welches überhaupt gibt und was Versicherungen abdecken. Haben Sie gedacht, wenn ich schon über Versicherung schreibe, dann richtig, dann erkläre ich auch, wozu die gut sind oder wie kommt, was soll das?
Es war zweierlei. Also einerseits hat es mich gereizt zu gucken, kann ich wirklich einen Roman ordnen, indem ich die Versicherungen, also die einzelnen Versicherungen einem Kapitel voranstelle und sage, jetzt erzähle ich alles, was mit dem Thema Krankenversicherung zu tun hat. Jetzt erzähle ich den Teil, der und alles hat was mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung zu tun. Das war das eine, was mich gereizt hat. Und das andere war tatsächlich die Erforschung dieser Versicherungsnarrative. Und ich habe sozusagen sehr viel von diesen Werbebroschüren sozusagen oder Werbetexten gelesen für Versicherung und dann halt gemerkt, wie krass einfach diese Narrative sind, dass sozusagen mit einer Erzählung darüber, was alles passieren kann, total Angst geschürt wird, damit man sozusagen ein Produkt im Grunde kauft, um sich abzusichern. Und das wollte ich einfach auch sichtbar machen. Mhm. Es hat schon dazu geführt, dass Menschen nach der Lektüre des Romans eine Versicherung kaufen wollten. Aber es hat auch
Ihnen?
Abgeschreckt.
Bei Ihnen?
Bei mir tatsächlich nicht, nein. Aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Und dann bereuen darüber, die nicht zu haben. Also es ist, genau. Ich wollte das einfach so abbilden, wie ich es entdeckt habe. Und mhm. dann kann sich jede Person selbst ein Bild davon machen. Ob sie unterversichert ist oder überversichert oder nicht.
Ihre Autorenkollegin Shida Basyar, die hat zu ihrem Lebensversicherungsroman gesagt, unter anderem, sie hätten den mit einem klugen und einzigartigen Witz ausgestattet. Also diese, ja, schon sehr angsterfüllte, enge Welt, von der Sie da erzählen. Kam Ihnen die selbst komisch vor, als Sie darüber geschrieben haben?
Ich glaube, tatsächlich, boah, finde ich schwierig. Ich merke jetzt immer mehr, wie komisch sie ist, indem ich sozusagen sie mit anderen teile und indem ich auch daraus vorlese. Also spielt auch der Dialekt eine Rolle dieses Dorfes. Und ja, ich glaube, durch eine Distanzierung, also eine distanzierte Haltung, die trotzdem liebevoll sein wollte diesem Dorf gegenüber, entsteht ein Humor. Ich habe schon gemerkt, dass das witzig ist, aber tatsächlich durch das Vorlesen und dadurch, dass vielleicht Menschen auch lachen, merke ich immer mehr, wie witzig es ist und dass es sozusagen auch ein Umgang ist mit diesem trockenen Thema, auch ein Umgang mit dieser ganzen, mit diesen ganzen Tragödien, die passieren und der Angst.
Der Roman Lebensversicherung von Katrin Bach im Verlag Wohland und Quist ist der erschienen mit knapp 240 Seiten. Haben Sie vielen Dank für den Besuch und das
Dankeschön.
Gespräch.
Schönen Tag.
Ihnen auch. Unsere Sendung, die kommt immer mal wieder live aus Essen. Dabei kooperieren wir dort mit der Proust Buchhandlung in Essen. Und auch deshalb waren wir besonders alarmiert, als wir letztes Jahr gehört haben, dass diese Essener Bücherinstitution, diese Buchhandlung kurz vor dem Aus steht. Die beiden Inhaber hatten dort lange keine Nachfolger gefunden. Aber kurz vor knapp hat es dann doch geklappt. Ein Mutter-Tochter-Duo hat sich für die Übernahme beworben und im Januar haben die beiden ihre Arbeit aufgenommen. Jetzt wollten wir doch mal wissen, was haben die beiden inzwischen aus der Proust-Buchhandlung gemacht? Meine Kollegin Felicitas Böselager war in Essen in der Buchhandlung zu Besuch.
Marion Leibecke läuft mit einem Stapel Bücher durch die Buchhandlung Proust Wörter und Schönes in der Essener Innenstadt. Sie öffnet den Buchdeckel von Sascha Stanicic Herkunft, kontrolliert die sogenannte Buchlaufkarte, die darin liegt, und sortiert es dann im Regal ein.
Das ist eine Nachbestellung jetzt hier. Das sind alles Bücher, die wir da haben, aber da hatten und verkauft wurden. Aber das ist jetzt auch ein Autor, den wir immer da haben, Sascha Stanicic. Das ist einfach die DNA des Ladens quasi.
Des Buchladens, den Marion gemeinsam mit ihrer Tochter Johanna Leibecke erst Anfang des Jahres übernommen hat. Die Buchhandlung Proust ist eine Institution, nicht nur in Essen. Bundesweit hat sie einen guten Ruf. Lange haben die ehemaligen Besitzer vergeblich eine Nachfolge gesucht, weil sie aufhören wollten. Bis Mutter und Tochter Leibecke eher durch Zufall auf das Geschäft aufmerksam wurden.
Wir haben beide überlegt, was wir machen. Also ich habe einen Job gehabt in einem oder in einem Wartungsunternehmen für Flugzeuge und in einem großen Konzern und zudem noch in einem Umfeld, was nicht besonders nachhaltig ist. Und diese Dinge haben mich beschäftigt.
Und ihre Tochter war fertig mit dem Soziologiestudium, ebenfalls auf der Suche nach etwas Neuem.
Darüber habe ich eines Nachmittags nachgedacht und bin dann auf die Seite nextchange.org gegangen vom Wirtschaftsministerium und habe da Proust dann entdeckt, das Nachfolgegesuch.
Marion Leibecke schickt ihrer Tochter den Link. Die beiden lassen die Idee sacken und entschließen sich, von ihrer Heimatstadt circa eine halbe Stunde nach Essen zu fahren, um sich die Buchhandlung anzusehen. Die damaligen Eigentümer wissen nichts von diesem ersten Besuch.
So, wir waren eigentlich dann direkt, als wir reinkamen, Feuer und Flamme. Weil die Atmosphäre aus der Essener Innenstadt, man kommt hier rein und ist direkt in so einer eigenen kleinen, schönen Welt, in einer ruhigen Welt.
Schließlich kontaktieren Mutter und Tochter die Eigentümer. Die sind zunächst skeptisch, weil zuvor schon viele Übergabeversuche gescheitert sind und weil die Leibeckes Quereinsteigerinnen sind. Sie empfehlen den beiden, ein Buchhandelsseminar zu belegen und schließlich werden sie sich einig. Marion und Johanna fangen an, im Laden zu arbeiten. bis sie seit Januar 2025 selbstverantwortlich sind. Ob sie jemals vorher darüber nachgedacht hatten, Buchhändlerinnen zu werden?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich wirklich mit dem Entdecken von Proust entstanden, dass wir uns das vorstellen können, das zu machen.
Jetzt haben Mutter und Tochter einen neuen Alltag.
Das macht 28 Euro mit Karte. Ja.
Morgens packen sie die Bestellungen der Kunden aus, sortieren neue Bücher ein, zahlen und buchen Rechnungen, planen und führen Konzerte oder Lesungen durch und führen Kundengespräche.
Die besonders viel Spaß machen, finde ich, wenn ein Kunde kommt und so eine Beratung wünscht und man über Bücher ins Gespräch kommt. Das ist aber das Tolle ist, diese Abwechslung.
Die Buchhandlung lebt vor allem von ihren Stammkunden und die, sagen Mutter und Tochter, seien geblieben. Viel verändert haben die beiden nicht im Laden. Es gibt einen kleinen Schwerpunkt auf feministische Literatur und Tochter Johanna baut die englische Literatur aus.
Was mir total viel Spaß macht, weil man dann auch manchmal dann irgendwie weiß, okay, das wird vielleicht ins Deutsche übersetzt, das sehe ich dann in einem Jahr oder in zwei Jahren irgendwie wieder in den deutschen Vorschauen. Aber ich habe es jetzt hier schon gesehen und dass man dann irgendwie guckt, okay, welche Bücher bestellen wir im Englischen und dann guckt man ein paar Wochen später irgendwie bei der New York Times nach Rezensionen oder beim Guardian oder so und sieht dann, ach cool, die Bücher, die ich irgendwie ausgewählt habe für den englischen Bereich, die werden auch besprochen und die kriegen irgendwie Aufmerksamkeit und so und das ist natürlich irgendwie voll cool.
Die erste Zeit in der Buchhandlung sei sehr lehrreich gewesen. Bislang haben die Leibeckes nicht mit der Entscheidung gehadert, Buchhändlerinnen zu werden. Ganz im Gegenteil.
Was mir immer wieder durch den Kopf geht, jetzt wo ich hier bin, was jetzt gerade in Amerika passiert, dass Bücher verboten werden, umso wichtiger halte ich sogar, dass man Bücher auswählen kann und auch Menschen an die Hand geben kann.
Und die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Tochter?
Das läuft super, also ich habe überhaupt keine Probleme.
Nee, das macht Spaß. Also ja. Ich freue mich jeden Morgen in den Laden zu kommen und mit meiner Tochter zu arbeiten.
Ja, ich mich auch. Mit meiner Mama zu arbeiten, das ist schön.
Die beiden scheinen zu harmonieren da in der Buchhandlung Proust, Wörter und Schönes in Essen. Wenn Sie da mal vorbeischauen wollen, die Buchhandlung finden Sie unter der Adresse am Handelshof 1 mitten in Essen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt machen wir hier bei einer Zeitreise mit. Da geht es erstmal in das London der nahen Zukunft, so ins Jahr 2050 ungefähr, also noch nicht so weit weg von uns heute. Aber in diesem zukünftigen London, da landet ein Mann aus dem Jahr 1847 aus den Tiefen der Vergangenheit. Und bei dem entwickelt sich eine sehr nahe Beziehung auf verschiedene Weise zu einer modernen Londonerin. Das ist so die Kerngeschichte im ersten Roman der britischen Autorin Caelan Bradley. Das Mysterium der Zeit heißt das Buch auf Deutsch und meine Kollegin Lynn Ruschka hat dieses Buch für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Also ein Zeitreisenroman, der von dieser Spannung 200 Jahre werden überbrückt lebt oder ist das noch was ganz anderes?
Genau, also der Roman ist ganz vieles. Erstmal wird eine junge Frau, aus deren Perspektive der Roman erzählt wird, vom mysteriösen Ministerium der Zeit eingestellt und sie bekommt eben einen Zeitreisenden zugeteilt und soll ein Jahr lang mit dem zusammen wohnen und ihn integrieren in unsere moderne Gesellschaft. Und dieser Zeitreisende, der ist eben nicht fiktiv, sondern den gab es wirklich. Der beruht auf einer historischen Figur, Commander Graham Gore, wie Sie schon gesagt haben. 1847 war der nämlich auf einer Arktis-Expedition und ist da verschollen und wird jetzt im Roman eben vom sicheren Tod gerettet. Und ja, man verliebt sich so ein bisschen zusammen mit der Erzählerin in diesen Commander beim Lesen.
Warum? Was hat der so Besonderes, dass man, der kennt sich ja wahrscheinlich in dieser Gegenwart überhaupt nicht aus. Was ist an dem so verlockend?
Ja, weil der so toll auf diese moderne Welt reagiert. Also einerseits gefasst und ruhig, aber natürlich auch verunsichert. Zum Beispiel findet er Fernsehen ganz furchtbar als Erfindung. Spotify aber großartig, weil dann kann er Bach in Dauerschleife hören. Und dann entstehen so großartige Szenen, wo er dann fragt, ja, wie können wir denn jetzt, also wie kann ich unverheiratet mit einer Frau zusammenleben? Und muss sie ihm erstmal den Begriff Mitbewohnerin erklären. Und das Schöne ist, Caelan Bradley hat eben diese Figur, die sie aus einer Doku, die sie gesehen hat, da entdeckt hat, obsessiv recherchiert und wirklich auch dementsprechend dargestellt. Also in historischen Briefen wird dieser Commander Gore als Offizier mit dem sanftesten Gemüt beschrieben. Sie zeigt ihn als den heißesten Seemann der Geschichte. Und ja, ihre eigene Obsession wird da zu großer Literatur, würde ich sagen.
Das heißt, diese Erzählerin Figur, Autor, die ist auch ziemlich nah dran an der Autorin Kellyanne Bradley selbst.
Ja, sehr, sehr nah. Also man fragt sich zwischendurch schon, lese ich gerade das Tagebuch von Kellyanne Bradley inklusive Sexszenen mit einem Seemann? Man muss sagen, die Erzählerin und die Autorin haben wahnsinnig viel gemeinsam. Sie sind beide britisch-kambodschanisch, werden aber weiß gelesen, also haben dann trotzdem aber Rassismuserfahrungen und das verwebt sie eben zu einem sehr schönen Bild eines zukünftigen, aber immer noch postkolonialen Großbritanniens.
Und ist jetzt der Kern dieses Buches, ich komme nochmal auf die Frage zurück, tatsächlich diese Konfrontation der Zeit, wie dieser Mann aus dem 19. Jahrhundert auf die Zukunft reagiert, oder gibt es noch so einen anderen erzählerischen Kern?
Ja, ich habe diese Zeitreisen eigentlich als Metapher für Migration gelesen. Mhm. Also, dass die Autorin eine Migrationsgeschichte hat und sich jetzt eigentlich den perfekten Gefährten selbst schreibt, weil dieser Graham, der da in diese moderne Welt kommt, der kennt die Codes nicht, kennt das Tempo nicht dieser neuen modernen Welt, ist es ihm alles fremd und trotzdem wird erwartet, auch von diesem Ministerium der Zeit, dass er eigentlich dankbar ist, dass er gerettet wurde. Und dadurch sind die sich sehr nah, diese Erzählerin und ihr Geliebter. Gleichzeitig ist es aber genial, weil in dieser Liebesgeschichte nicht nur schwarz und weiß ist, weil nämlich auch gezeigt wird, der Graham, der hat, kommt ja aus dem 19. Jahrhundert, war Teil des britischen Empires und hat dort auch Kolonialverbrechen begangen. Also er ist eine ambivalente Figur, sie aber auch, weil sie jetzt nämlich als Angestellte dieses Ministeriums der Zeit ihn ausspioniert, seinen Internetzuverlauf sich anguckt, ihn psychologisch analysiert. Es bleibt sehr komplex und endet dann eigentlich auch in so einer Spionage-Dystopie. Also es ändert sich dann nochmal total, wie der Roman von Liebesgeschichte zu ganz anderen Genres aufbricht sozusagen.
Sie haben schon ausdrücklich gesagt, man hört es auch die ganze Zeit, dass Sie diesen Roman richtig toll finden.
Ja. Ja, also ich bin,
aber warum?
Ich bin einfach begeistert, wie eben alles, was ich gerade gesagt habe, zusammen trotzdem ein poetischer, schöner Roman ist, den man gerne liest. Mir ist total auch hängen geblieben, wie subtil und erfahrbar so die Klimakatastrophe da berichtet wird. Also in diesem London der Zukunft hat es tagelang 40 Grad. Man hat aber gar keine Klimaanlagen mehr. Das heißt, man liegt da nur noch mit Waschlappen auf der Stirn. Und irgendwie, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist dann diese Wendung zu Action und Plot-Twist, die man gar nicht sehen kommen kann, großartig. Und trotzdem ist das große Thema, würde ich sagen, des Romans, was es eben bedeutet, dazuzugehören und was man dafür aufgeben muss.
In dem Roman Das Ministerium der Zeit, der erste Roman von Kellyanne Bradley, der wurde übersetzt von Sophie Seitz, erscheint morgen im Penguin Verlag mit 450 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Lynn Ruschka.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Hat es dir hier gefallen, als du klein gewesen bist?
Es war eine andere Zeit. Hier hat sich eine Menge verändert. Hatte sich wirklich so viel verändert? War das die Wahrheit? Oder war ich einfach nicht bereit dafür, mich meiner Vergangenheit zu stellen?
Mit ihrer preisgekrönten neapolitanischen Saga über die zwei sehr unterschiedlichen Freundinnen Lila und Elena, die im patriarchalisch geprägten Nachkriegsitalien um ihre Zukunft kämpfen, hat Autorin Elena Ferrante eine weltweite Fangemeinde erobert. Nachdem der italienische Regisseur Saverio Constanzo daraus in Zusammenarbeit mit der Autorin selbst eine aufwendige TV-Serie entwickelt und produziert hatte, übernahm für die vierte und letzte Staffel nun Laura Bispuri die Regie.
Lila kommandiert alle rum. Wen hast du im Griff? Diesen Nichtsnutz von Nino Saratore.
Elena, auch wenn es zwischen uns gerade kompliziert ist, werden wir das schaffen.
Ich bin schwanger, Nino.
Meine geniale Freundin, die vierte und letzte Staffel der Serie nach den Romanen von Elena Ferrante, ist nun bei Magenta TV zu sehen, ab 9. Mai auch bei Amazon Prime erhältlich. In einer Welt, die von totalitärer Ideologie und moralischer Kälte geprägt ist, erzählt Ödün von Horváths Roman Jugend ohne Gott 1937 die beklemmende Geschichte über Schuld, Verantwortung und über den Verlust von Werten. Ein Lehrer gerät in einen Konflikt zwischen seiner eigenen moralischen Haltung und den gesellschaftlichen Erwartungen seiner Zeit, als er sich weigert, die rassistischen und menschenverachtenden Ansichten seiner SchülerInnen zu akzeptieren, wird er zunehmend isoliert.
Aber ich kann das einfach nicht so stehen lassen, wenn meine Eltern menschenfeindliche Scheiße von sich geben. Der private Widerstand,
fühlt sich noch sinnloser an als der politische.
Jugend ohne Gott ist eine zeitlose Parabel über die Manipulierbarkeit von Menschen und über die Notwendigkeit von Zivilcourage. Horvaths Werk bleibt erschreckend aktuell. Die Bühneninszenierung von Emel Aydoğdu wird heute um 19.30 Uhr in der Kammer am Deutschen Theater in Berlin gespielt. Es folgen Aufführungen am 7. und am 20. Mai.
Ja, erstmal ist es mein Humor. Ich finde das witzig, da ich weiß es doch auch nicht drauf zu schreiben. Und in Humor steckt ja aber meistens auch mehr als einfach nur ein Witz.
Ich weiß es doch auch nicht. So heißt das neue Buch von Journalistin, Podcasterin und Autorin Mareike Kaiser, die sich bisher in ihren Büchern mit schweren Themen wie Ungerechtigkeit oder Diskriminierung beschäftigt hat und nun eine Art Ratgeber geschrieben hat, mit Antworten auf Fragen, die ihr im Laufe der Zeit von ihren LeserInnen besonders häufig gestellt wurden. Es ist ein sehr persönliches Buch geworden, wie immer auch politisch.
Also generell würde ich sagen, wehrt sich mein Buch gegen bestimmte Schubladen. Also ich kann mir das auch total gut in einer politischen Buchecke vorstellen, weil eigentlich in jedem oder sagen wir eher so nicht in jeder Zeile, aber zwischen jeder Zeile auch Politik steckt. Wer kann sich das leisten zu sagen, Kapitalismus und Patriarchat, ihr könnt mich mal, ich mache mir jetzt einen gemütlichen Tag.
Ich weiß es doch auch nicht. Die Lesung mit Mareike Kaiser morgen Abend um 18.30 Uhr im Buchcafé Sisolu in Braunschweig. Im Mai liest Mareike Kaiser in Frankfurt am Main und in Hannover.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen. Das Thomas Mann Haus in Los Angeles, das ist bei den verheerenden Bränden in Kalifornien im Januar fast abgebrannt. Zum Glück konnte es gerettet werden und vor kurzem hieß es, dass eventuell im Sommer dort wieder Stipendiaten einziehen könnten. Mit dem Exilhaus des Schriftstellers beschäftigt sich auch ein neuer Band der sehr erfolgreichen Kinderkrimi-Reihe Die drei Fragezeichen. Das Geheimnis der sieben Palmen heißt dieses Buch, das ist jetzt im Thomas Mann Jahr zu seinem 150. Geburtstag erschienen und René Agiga aus unserer Redaktion hat das gelesen. Guten Tag, René.
Hallo. Hallo.
Die drei Fragezeichen. Also ich habe jetzt voller Erstaunen gelesen, dass diese Reihe seit 1968, seit Urzeiten in Deutschland erscheint, mit über 200 Bänden inzwischen. Aber so ein Drei-Fragezeichen-Krimi-Fall um Thomas Mann, den gab es wahrscheinlich noch nicht, ne?
Nee, genau. Also tatsächlich eine gigantisch lange und erfolgreiche Reihe seit 68. Und die hat sich dann so ein paar Mal gehäutet. Heutzutage erscheinen die Bände, die man auf Deutsch lesen kann, zum Beispiel auf Deutsch, werden auf Deutsch geschrieben. Dieser neueste von Marco Sonnleitner beispielsweise. Trotzdem bemüht sich natürlich diese Reihe um Serienhaftigkeit. Das heißt, alles ist zunächst mal gleich. Und auch in diesem neuesten Exemplar sind zunächst mal bestimmte Rahmenbedingungen gleich. Auch hier sind es drei Jungsdetektive, Justus, Peter und Bob, die klar hierarchisiert sind. Erster, zweiter, dritter Detektiv. Justus ist dabei das Superbrain, der alles Mögliche weiß. Es ist auch wie immer, dass das Ganze in Rocky Beach spielt. Rocky Beach ist ein fiktiver Ort in Südkalifornien, in der Nähe von Los Angeles. Und das ist jetzt schon der Rahmen, der es möglich macht, dieses Außergewöhnliche dieses Buches zu machen, nämlich alles um Thomas Mann kreisen zu lassen. Thomas Mann hat 10 Jahre seines Lebens gemeinsam mit seiner Familie in Südkalifornien am Rande von Los Angeles verbracht. Sein Exil, also Edelemigranten könnte man sagen, 1942 bis 1952. Und dieser Band jetzt, der kreist, also geschrieben, wie gesagt, von einem deutschen Autor, Marco Sonnleitner, gesettet in Südkalifornien um eine deutsche Kulturgeschichte oder um deutsches Kulturgut, wenn man so will.
Was ich mich ja frage, wie schafft man es für drei Jungs aus Südkalifornien dann Dreh hinzukriegen, dass die diesen alten deutschen Schriftsteller Thomas Mann irgendwie spannend finden und dann auch noch ein Krimi-Fall sich darum entwickelt?
Ja, in der Tat, das ist nicht so ganz selbsterklärend. Es beginnt mit Diebstählen, mit Einbrüchen. Da wird bei zwei Herren namens Lehman eingebrochen. Das sind zwei Brüder, Lehman Brothers, wenn man so will. Und da werden alte Briefe von deren Vater gestohlen aus den 40er Jahren und eine Erstausgabe von Der Tod in Venedig, also der Mann-Novelle. Und es stellt sich heraus, dass der Vater dieser Lehmans, dass der als Sekretär bei Thomas Mann in diesem Thomas Mann-Haus in Pacific Palisades mal gearbeitet hat. Mhm. Und dann führen eben alle Spuren dorthin, zu dieser realen Thomas Mann-Villa. Und also einerseits wird Spannung erzeugt durch diese üblichen, genreüblichen Sachen wie nach und nach Sachen entdecken, manche Spuren führen ins Leere, andere führen weiter. Vor allem aber wird dieser Ort da gefeiert, also die klare Eleganz dieses L-förmigen Hauses, die Zimmer im ersten Stock, das erhaltene Arbeitszimmer Thomas Mann wird beschrieben oder spielt so eine bestimmte Szene. Der üppige Garten, den sieht man, und natürlich die sieben Palmen, die es auch auf den Titel geschafft haben, die Thomas Mann da wirklich selbst hat anpflanzen lassen, die heute leicht renoviert immer noch da stehen. Also da, es gibt Action-Szenen auf dem Grund dieses Thomas Mann-Hauses. Also das heißt, das Buch versucht schon Funken zu schlagen aus diesem realen Setting und immer wieder zwischendurch, das ist eben auch wichtig, Basisinformationen, wenn man so will, aus Leben und Werk von Thomas Mann, was der da so gemacht hat an diesem Exilort, dass der nach Nazi-Deutschland gesendet hat, um die Deutschen von ihrem Totalitarismus-Irrsinn wegzutexten und so weiter.
Dazu verwill es ja, dass du dieses Setting auch selbst kennst, weil du damals Stipendiat tatsächlich warst im Thomas-Mann-Haus.
Der Zufall des Radios, genau.
Ja, genau. Jetzt diese drei Jungs, aber die mit Literatur haben die eigentlich von Hause aus nichts am Hut, oder doch?
Nee, von Haus aus nicht, aber ich finde das, wenn man so will, symptomatisch Interessanteste an diesem Band ist, dass man in der Verpackung dieser Drei-Fragezeichen-Reihe, die es als Bücher gibt, die es weiter auch als Hörstücke gibt, die es als Live-Event gibt schon seit vielen Jahren, wo auch erwachsene Kinder hingehen und zuhören, wie die Sprecherinnen, die Sprecher heute klingen und so, dass in dieser Verpackung eben in Anführungsstrichen deutsches Kulturgut vermittelt wird. Ne? Und interessant ist eben auch, dass das Feld Literatur, so wie es hier durch Thomas Mann und Umfeld verkörpert wird, quasi so sonderbar ist, dass es geeignet ist, um eine Mystery-Geschichte da anzusiedeln, das Geheimnis und so weiter. Also Literatur ist in diesem Band sowas wie Spezialwissen. Man muss das googeln, was das ist. Oder dieses Superbrain Justus weiß Bescheid, dass Josef und seine Brüder ein Titel eines großen Thomas Mann Romans oder Vierteilers ist. Literatur ist in diesem Band was für Nerds. Also die Leute, die sich besonders mit Thomas Mann auskennen in diesem Roman, sind so brillentragende, wirklich so ein bisschen kauzige Menschen, Geisteswissenschaftler, und die drei herausragenden Geisteswissenschaftler, Mann, Spezialisten, Expertinnen und Experten, die sind eigentlich auch die Bad Guys in diesem Buch. Also es ist ein bisschen zwielichtiges Milieu eigentlich, das Literaturmilieu, und auf gar keinen Fall selbsterklärend. Und darüber kriegt der Band es eben hin, ja, so Wissen zu vermitteln, Literaturwissen zu vermitteln. Und vielleicht abschließend, die schrägste Figur, der schrägste Vogel in dem ganzen Buch ist eigentlich ein Nachfahre von einer Thomas-Mann-Figur, oder um ganz genau zu sein, Thomas Mann hat ja berühmterweise vor allem in den Buddenbrooks, oder da ist es einfach am bekanntesten, real existierendes Personal zu seinem Personal gemacht und in einer Weise bearbeitet, dass viele Leute das als rufschädigend empfunden haben. Und ein Nachfahre solch einer Buddenbrooks-Figur taucht da auf und ist eigentlich der wirklich seltsamste Mensch in dem Band.
In dem Band Das Geheimnis der sieben Palmen aus der Reihe Die drei Fragezeichen, eben jetzt mit einem Thomas-Mann-Fall im Thomas-Mann-Geburtstagsjahr. Im Kosmos Verlag ist auch dieser Drei-Fragezeichen-Band erschienen, 160 Seiten stark. Bei uns vorgestellt von René Angiger. Herzlichen Dank.
Danke auch.